Wir sind in unserer kleinen Predigtreihe zur Bergpredigt, die heißt Anders Leben, jetzt in der Mitte angekommen. Und interessanterweise, genau in der Mitte, geht es heute um den Höhepunkt der Bergpredigt, zumindest aus meiner Sicht. Der absolute Höhepunkt der Bergpredigt und irgendwie für mich persönlich einer der wichtigsten Texte der Bibel überhaupt, einer der spannendsten Texte der Bibel überhaupt, weil er so alltagstauglich ist. Und weil er so direkt anwendbar ist auf unser Leben. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und dieser Text hat wirklich das Potenzial, dein Leben zu verändern. Ich glaube, jeder Bibeltext hat das Potenzial, dein Leben zu verändern, aber dieser vielleicht besonders. Es geht dabei um Gottes Versorgung für dich. Gottes Versorgung für dich. Und ich lese das vor aus der Bergpredigt, Matthäus 6, ab Vers 19. Häuft keine Schätze auf der Erde an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trüb ist, dann ist dein ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an dem einen Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Ich könnte euch jetzt einen theologischen Vortrag halten. Diesen Text Vers für Vers auslegen und ganz genau behandeln, ihn geschichtlich einordnen und das Verständnis klären. Mache ich aber nicht. So eine Predigt gibt es heute nicht. Denn ich glaube, das Problem an diesem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, ist nicht, dass wir ihn nicht verstehen. Jeder, der der deutschen Sprache mächtig ist, hat gerade ganz genau verstanden, worum es geht. Ganz genau verstanden, was Jesus uns mit diesem Text sagen will. Das Problem ist an diesen Worten von Jesus ist nicht, dass wir sie nicht verstehen, sondern dass wir sie ihm nicht glauben. Das ist das Problem an diesem Text. Wir glauben nicht, dass er uns wirklich versorgt. Faktisch, materiell. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass er es tut. Und dass dieser Text wahr ist. Dass diese Worte von Jesus nichts als die Wahrheit sind. Und darum gibt es heute keine normale Predigt, wo ich euch was auslege und versuche, Beispiele dafür zu finden, sondern ich erzähle euch heute drei wahre, wirklich so geschehene Geschichten aus meinem Leben, wo ich das erlebt habe. Geschichten, die mich selber ermutigen, auch morgen wieder mein Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen und nicht auf meine Sicherheiten, die ich mir so aufbaue. Und diese Geschichten sollen auch euch ermutigen, das zu tun. Ich erzähle sie euch nicht, weil ich der Meinung bin, dass aus meinem Leben jetzt die besten Beispiele kommen, sondern ich erzähle es euch, weil ich für mich persönlich der Auffassung bin, dass wenn Gott etwas tut in meinem Leben und Wunder tut und Großes tut, dass das nicht alleine für mich ist, sondern dass ich eine Verantwortung habe, das auch zu erzählen, damit auch andere etwas davon haben. Also kommen hier drei Geschichten aus meinem Leben von der materiellen Versorgung Gottes. Die erste Geschichte heißt 1000 Euro für ein Halleluja. Es war 2003. 2003 hat Gott in mein Leben gesprochen und mich dazu gerufen, zu einer Bibelschule zu gehen. Und fragt mich nicht, wie er das wieder angestellt hat. Normalerweise ist Gott nicht so eindeutig und konkret in dem, was er mir sagt, aber da schon. Er hat gesagt, ich möchte, dass du dahin gehst. Genau diesen Kurs sollst du belegen. Und ich hatte ein Jahr Zeit, bis dieser Kurs startete. Ich hatte einen 400-Euro-Job. Damals waren es noch 400 Euro. Und ich habe BAföG bekommen für mein damaliges Studium. Also habe ich mich an den Tisch gesetzt und habe überlegt, wie finanziere ich mein Bibelschuljahr. Das war sehr günstig. Man hat dort damals 350 Euro bezahlt im Monat für Unterkunft, Essen und Unterricht. Also das war wirklich günstig. Trotzdem, für 10 Monate, 3500 Euro, muss man erstmal zusammenkriegen. Also habe ich mich an meinen Tisch gesetzt und ausgerechnet und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt wirklich sehr sparsam lebe und nur das Nötigste ausgebe, wie viel Geld kann ich zurücklegen jeden Monat, wie viel habe ich am Ende? Und in der Rechnung kamen am Ende 2500 Euro raus, es fehlten mir also 1000 Euro. Genau 1000 Euro. Also ging ich zu meinem damaligen Chef, ich hatte ja diesen Job in dieser Firma und habe gesagt, ich bin sowieso gerade dabei, mein Studium abzubrechen, können wir irgendwie meine Arbeitszeit verdoppeln, ich mache einen 800-Euro-Job, wie wär's? Und da sagte der Chef, nee, das machen wir nicht. Aber was ich dir anbieten kann, ist, du kannst einen Vollzeitjob kriegen hier. Also richtig 40 Stunden die Woche. Und was ich da bekommen hätte an Gehalt, das hätte locker gereicht für 3 Bibelschuljahre. Kein Problem. Aber ich merkte irgendwie, dass das für mich schwierig ist, weil Gott hatte mich gerade gerufen und ich hatte richtig Lust und ich spürte auch irgendwie den Auftrag, mehr in der Gemeinde zu tun, als man bei einem 40-Stunden-Job irgendwie nebenbei hinkriegt. Ich wollte mehr Zeit ins Reich Gottes stecken. Und ich fühlte mich nicht gut dabei, jetzt einen Fulltime-Job anzunehmen, wo ich irgendwas mache, wo doch Gottes Ruf gerade für mich war, in sein Reich zu arbeiten. Also habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, ich will lieber meinen 400-Euro-Job behalten und ganz viel Zeit in dein Reich investieren, aber dafür brauche ich 1000 Euro. Also gib mir bitte 1000 Euro. Dieses Gebet hatte ich schon fast wieder vergessen. 1-2 Wochen später bin ich zur Sparkasse gegangen, habe mir einen Kontoauszug geholt und da war eine Überweisung von 1200 Euro drauf vom BAföG-Amt. Und ich dachte, da muss irgendwas schiefgegangen sein, weil ich kriege 250 Euro im Monat. Das kann ja nicht stimmen, da passt ja was nicht. Und mit meinen Gedanken ging ich nach Hause, guckte in meinen Briefkasten, da war ein Brief von diesem Amt, vom BAföG-Amt, wo drin stand, dass es ihnen sehr leid täte, aber sie hätten im vergangenen Jahr vergessen, meinen Bruder in die finanziellen Verhältnisse meiner Eltern mit einzurechnen und das hätten sie jetzt nachgeholt und da stünde mir eine Nachzahlung zu von 980 Euro. 980 Euro von einer Behörde, die selber einen Fehler bemerkt und sich dafür entschuldigt und einem das freiwillig nachzahlt, obwohl man das selber nicht gemerkt hätte. Nenne es ein Wunder von mir aus. Jedenfalls bekam ich, gut 20 Euro muss ich noch drauflegen, das habe ich hinbekommen. Aber natürlich war klar, was passiert war. Ich hatte Gott gebeten, so möchte ich es machen. Ich möchte mehr investieren in das, was du willst in meinem Leben. Ich brauche 1000 Euro und Gott hat mir 1000 Euro gegeben. Ich habe sein Reich an die erste Stelle gestellt und Gott hat sich darum gekümmert. Die zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte, nenne ich das Hochzeitsbudget. Wir springen ein paar Jahre ins Jahr 2007. Nicole und ich, frisch verlobt, planen unsere Hochzeit. Und haben gesagt, okay, lass uns im Sommer heiraten, ist am schönsten, also lass uns im Sommer 2008 heiraten. Aber wir waren Studenten und hatten wieder mal sehr wenig Geld. Und so eine Hochzeit kostet natürlich eine Menge. Auch wenn man eine sehr, sehr Low-Budget-Hochzeit feiert. Ja, das ist immer noch ziemlich viel Geld für Studenten. Also haben wir was getan, was vernünftige Menschen tun. Wir haben kalkuliert, haben uns Angebote eingeholt, haben gerechnet und getan und gemacht und haben am Ende festgestellt, okay, wenn wir wirklich das Minimalprogramm fahren, brauchen wir 3.000 Euro für diese Hochzeit. Und haben uns gedacht, okay, wo nehmen wir die her? Und dachten an Gottes Versorgung. In dieser Zeit haben wir eine Andacht gehört von einem Pastor zu dem Text, den Ingo euch gerade vorgelesen hat, von Elia und der Witwe in Sarepta. Und in dieser Andacht ging es darum, dass da Krüge stehen, ein Mehlkrug und ein Ölkrug. Und dieser Pastor hielt die Andacht und hat gesagt, fang doch mal an, konkret zu beten. Und nicht, Herr, versorge mich am nächsten Tag, sondern, Herr, ich brauche das und ich brauche das. Ich brauche einen Sack Mehl, ich brauche eine Kanne Öl. Das ist, was ich brauche zum Leben. Also betet konkret. Und wir dachten uns, konkret beten, das hört sich gut an, und haben nicht gebetet, Herr, hilf uns, dass wir irgendwie die Hochzeit finanziert kriegen, sondern wir haben gebetet und haben gesagt, okay, wir wollen Juli, August oder so heiraten, also brauchen wir vorher das Geld, und haben zu Gott gebetet gemeinsam und haben gesagt, Herr, im April 2008 brauchen wir 3.000 Euro. Das haben wir gebetet. In der nächsten Zeit entwickelte sich das Ganze so, dass wir früher heiraten wollten als geplant. Das hatte was damit zu tun, dass wir eine Wohnung bekommen haben. Und dies, das, verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass wir doch im März 2008 geheiratet haben. Und auf dem Weg zu dieser Hochzeit haben wir fast alles, was du für die Hochzeit brauchst, geschenkt bekommen von lieben Menschen. Ich glaube, das Einzige, was wir selber bezahlt haben von unserem Geld, war mein Anzug und die Ringe. Sogar meine Schuhe waren geschenkt, aber der Anzug, den habe ich immerhin selber bezahlt. Anzug und Ringe, der Rest ist uns geschenkt worden. Das Buffet, das Frühstück für die Gäste am nächsten Morgen, Gästewohnung für die Gäste. Es war ein tolles Fest, wo wir viele Menschen einladen konnten und alles ist uns geschenkt worden. Nach der Hochzeit, also alle, die mal geheiratet haben, wissen das, am nächsten Tag steht man vor so einem Berg Geschenke, wo ganz viele Umschläge drin sind, wenn man sich Geld gewünscht hat. Und dann packt man alle Umschläge aus und dann hat man so einen Stapel Geld liegen und dann wird gezählt. Das ist so der Tag nach der Hochzeit. Und wir zählten die Geldgeschenke, die wir bekommen haben, und es waren fast genau 3.000 Euro. Und es wurde April und wir hatten 3.000 Euro. Aber Gottes Humor ist, dass er die Zweckbindung, die wir auf diesem Geld hatten, weggenommen hat. Und sie uns einfach dazu geschenkt hat. Gott hat uns diese Hochzeit geschenkt und, ach ja, sie wollten 3.000 Euro im April haben. Die kriegen sie noch obendrauf. Das ist so Gottes Humor in dieser Geschichte. Die dritte Geschichte, die ist sehr aktuell. 2017 hatten wir Vermögensberater im Haus. So Leute, die einen, wenn sie gut sind, auch gut beraten in finanziellen Dingen, aber die natürlich auch gerne eine Provision einstecken wollen für Finanzprodukte, die sie einem verkaufen. Da haben sie sich bei uns ein bisschen die Zähne ausgebissen, die Armen. Ja, am Ende haben sie irgendwie gar keine Provision bekommen für nichts, weil wir nichts gemacht haben. Aber sie haben uns beraten und haben uns die Frage gestellt, wie wollt ihr in Zukunft wohnen? Und damit haben sie etwas angeteasert bei uns, was wir schon länger mit uns herumgetragen haben, nämlich die Frage, ob wir in einem eigenen Haus wohnen wollen. Und ja, irgendwie hatten wir diesen Wunsch. Schon länger. Aber man hat uns immer gesagt, als Pastor kaufst du kein Haus, ne? Weil man muss ja ständig alle paar Jahre umziehen, irgendwo anders hin, nach Deutschland oder so. Sogar unsere Bank hat das immer gesagt, nein, nein, als Pastor nicht, da wohnt man besser zur Miete. Aber wir merkten, irgendwie ist das ein Wunsch in uns. Zumal wir uns in dem Haus, wo wir wohnten, gar nicht wohlfühlten. Und wir merkten irgendwie, wir fühlen uns wohl hier in der Stadt, wir fühlen uns wohl in der Umgebung, wir fühlen uns wohl in der Gemeinde, aber irgendwie in dem Haus, in dem wir wohnen, nicht so richtig. Also haben wir gesagt, okay, dann würden wir ja gerne machen, aber wir haben ja gar kein Geld, gar kein Eigenkapital, gar nichts, null. Und dann sagte der Vermögensberater, schlau wie er ist, na, ist gar kein Problem, das kriegen wir doch hin, ja, gar kein Thema. Und stellte uns einen Bausparvertrag vor und sagte, hier, ich rechne euch einen Bausparvertrag aus, 113 Euro im Monat zahlt ihr ein, nach 5 Jahren ist Auszahlung und dann könnt ihr So funktionieren Bausparverträge, ja, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Dann geben die einem noch ein Darlehen obendrauf und zack, habt ihr 20.000 Euro Eigenkapital. Mit 20.000 Euro, da könnt ihr schon was kaufen, wunderbar, bieten wir euch so an. Und Nicole und ich trugen das mit uns herum, diese Idee, und sagten, ja, irgendwie wahrscheinlich ist das, wenn man kein Kapital hat, dann ist wahrscheinlich das der Weg, das zu machen. Aber irgendwie haben wir uns auch nicht gut damit gefühlt. Und wir haben gemerkt, jeden Monat 113 Euro einer Bank geben, die damit, keine Ahnung was, und mit der vagen Hoffnung, irgendwann in 5 Jahren. Und wir merkten irgendwie, nee, das ist nicht das, was wir wollen. Und irgendwann hatten wir so diesen Impuls, ich weiß noch genau, wir saßen im Café in der Stadt hier in Kamp-Lintfort. Malu war noch im Kinderwagen, ein Baby schlief da neben uns. Und wir merkten, wollen wir nicht lieber 113 Euro im Monat in das Reich Gottes investieren und Gott dafür bitten, dass er uns irgendwie hilft bei unserem Wunsch nach einem Heimathaus. Und das haben wir gemacht. Wir haben einen Bausparvertrag mit Gott abgeschlossen. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Wir haben natürlich Gott nicht verpflichtet zu irgendwas. Gott ist zu gar nichts verpflichtet. Aber wir haben gesagt, Gott, bevor wir das einer Bank geben, wir möchten es lieber in eine Kasse tun, das Geld, 113 Euro jeden Monat. Und wir wollen damit, immer wenn du uns sagst, tut es dahin das Geld. Da ist jemand, der es braucht. Da ist eine Sache, da sollt ihr es reinstecken. Dann machen wir das. Wir hören auf dich, was du zu sagen hast. Aber wir haben dann auch in 5 Jahren noch immer kein Eigenkapital. Wir brauchen dann irgendwas von dir. Wir brauchen das von dir, dass du das in die Hand nimmst und uns da beschenkst mit dem, was du für uns hast. In den folgenden Jahren kam, die meisten wissen es, die Nullzinspolitik. Die Preise am Wohnungsmarkt explodierten. Ein paar Jahre später konnte man mit 20.000 Euro Eigenkapital gar nichts anfangen, wenn man sich was kaufen wollte. Aber das viel Spannendere ist, in den nächsten Jahren nutzte Gott unsere Bausparvertragskasse dazu, dass wir anderen Menschen helfen konnten. Wir konnten Menschen finanziell unterstützen, wir, andere. Wir sind immer unterstützt worden all die Jahre, aber plötzlich konnten wir das erleben, dass wir etwas gegeben haben, dass Gott durch uns anderen etwas gegeben hat. Und das war so ein gutes Gefühl. Und wir haben immer gesagt, dieses Geld ist nicht unseres, das gehört Gott und das gehört Gott alleine und er entscheidet. Und dann haben wir versucht, auf ihn zu hören bei den Dingen, die wir damit unterstützt haben. Das war sehr, sehr gut. Aber unser Eigenkapital ist dadurch nicht gewachsen, ist klar. Aber dann passierte es. Ein paar Jahre später passierte es. Und durch einen sehr komplizierten Zusammenhang, der für uns völlig unvorhersehbar gewesen ist, haben wir ein Erbe bekommen. Eine Mischung aus einem Erbe und einer Schenkung. Und wir haben das so oft noch nie gesagt, jetzt hören es mal alle, weil es eine unverschämte Summe, die wir bekommen haben. Wir haben ein Erbe bekommen von 200.000 Euro. Gott hat an unsere Vorstellungen eine Null dran gehängt. Gott hat an unsere Vorstellungen eine Null dran gehängt. Trotzdem hat es noch 3 Jahre gebraucht, bis wir das gefunden haben, wo wir jetzt eingezogen sind. Und in diesen 3 Jahren ist unfassbar viel passiert. Da könnte ich auch noch 3 Predigten zu halten, wie Gott uns auch in dieser Zeit versorgt hat und was dann alles dazu geführt hat, dass es jetzt so geschehen ist. Heute wissen wir, wir hätten in unser neues Heimathaus, in dem wir jetzt leben, nicht einziehen können ohne das. Wir hätten auch mit dem Bausparvertrag da nicht einziehen können. Wir haben das nur, es war nur möglich durch Gottes Versorgung in unserem Leben. Wir haben erlebt, ich habe erlebt in meinem Leben und wir gemeinsam haben das erlebt. Wir haben erlebt, dass Gott uns schenkt, was wir brauchen. Ich habe das erlebt damals, ich brauchte dieses Geld, um zur Bibelschule zu gehen. Und ich habe aber gesagt, ich möchte mich auf Reich Gottes konzentrieren und Gott hat mir geschenkt, was ich brauchte. Dann haben wir erlebt, dass Gott sogar mehr gibt, als wir brauchen. Uns einen Luxus obendrauf schenkt, weil er es gut meint mit uns, weil er Spaß dran hat. Und dann haben wir sogar erlebt, wie Gott unsere Vorstellung von dem, was wir brauchen, verzehnfacht. Verzehnfacht. Und dann frage ich mich, welche Geschichte kann ich als nächstes erzählen? Das scheint ja exponentiell nach oben zu gehen. Es hat was damit zu tun, zu sagen, ich möchte Gottes Reich an erste Stelle stellen in meinem Leben und nicht die Jagd und die Suche nach mehr Materiellem in meinem Leben. Und das haben wir erlebt. Jetzt kannst du Einwände haben zu diesen Geschichten, die ich jetzt erzählt habe. Und es gibt Einwände, die kannst du zu Recht haben an diese Geschichten, die ich erzähle. Ein Einwand von dir könnte sein, dass du sagst, das ist doch alles Zufall. Letzten Endes ist es Zufall. Das Geld habt ihr letztlich nicht von Gott bekommen, sondern von einer Behörde, von diversen Schenkern, die das sich vom Bund abgespart haben. Und dieses Erbe, ja gut, das hättet ihr auch alles bekommen, ohne zu beten. Das hättet ihr auch alles bekommen, ohne Gott. Das könntest du so sagen. Und ich könnte nicht mal das Gegenteil beweisen. Aber ich sage immer, Jesus hat gar keine IBAN. Jesus hat keine Kontonummer. Jesus überweist dir nichts auf dein Konto. Jesus nutzt immer andere durch das, was er tut, an materieller Versorgung in unserem Leben. Und all diese Dinge, die da passiert sind, waren für uns überhaupt nicht absehbar. Es war ja nicht so, dass wir dachten, da ist eine entfernte Tante und die stirbt demnächst, da wird uns was zustehen und jetzt beten wir mal dafür, dass wir das kriegen, sondern wir wussten überhaupt nicht, was da kommen würde. Wir hatten keine Ahnung. Und wären diese Dinge nicht passiert, wäre diese Versorgung nicht passiert, ich hätte gar nichts gemerkt. Ich hätte gar nichts gemerkt, das Leben wäre normal weitergegangen. Und an solche Zufälle glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Gott war. Du könntest aber auch noch einen anderen Einwand haben. Und den hast du auch zu Recht. Du könntest sagen, schön, dass ihr das erlebt habt, Markus. Super. Aber es erleben ja leider nicht alle so. Es erleben ja leider nicht alle so. Es gibt Armut unter Christen. Passiert das also nur bei speziellen Leuten, die dann hinterher auf irgendwelchen Kanzeln davon erzählen können? Und erstmal möchte ich sagen, ich bin nicht speziell. Damals nicht und heute nicht. Und ich möchte sagen, Jesus sagt die Bergpredigt nicht zu speziellen Leuten, sondern er spricht zu allen Leuten, die ihm nachfolgen, allen Leuten, die an ihn glauben. Und ich glaube auch, dass seine Versorgung in unserem Leben bei jedem anders ist. Und wir erleben das unterschiedlich und unterschiedlich intensiv vielleicht auch. Aber dass in dieser Welt Kinder verhungern, ist und bleibt ein tiefer Schmerz. Und für mich ist es unerklärbar. Für mich ist es auch unerklärbar, dass Kinder verhungern von Menschen, die an Jesus glauben und die ihn bitten, sie zu versorgen und diese Versorgung geschieht nicht. Ich kann es nicht erklären und es tut weh. Aber auch das ändert nichts daran, dass ich erlebt habe, dass Gott ein versorgender Gott ist. Gott ein Gott ist, der Lust daran hat zu geben und uns oft mehr gibt als wir verdienen sowieso, aber auch mehr als das, womit wir gerechnet haben. Du könntest auch den Einwand haben, dass du sagst, Markus, predigst du da nicht gerade das Wohlstandsevangelium? Wohlstandsevangelium nennt man so einen Trend, der kommt aus den USA, dass man Segen im Leben am Kontostand misst, ja, und sagt, also je mehr du hast, desto mehr Segen ist auch offensichtlich in deinem Leben. Und ist das, was du da erzählst, vielleicht irgendein komisches, vergeistliches Rezept für Wohlstand oder so? Und da möchte ich dir sagen, Jesus fängt diesen Part über dieses materielle Sorgen damit an, dass er sagt, hört auf, Schätze auf dieser Welt zu sammeln. Lasst es sein. Hört auf, Schätze auf dieser Welt zu sammeln. Sammelt Schätze im Himmel. Ich bin zuständig, ich versorge euch mit dem materiellen, weltlichen, was ihr braucht. Ihr sollt euch um den Himmel kümmern. Der soll bei euch im Fokus stehen. Und deswegen versuche ich es mir anzutrainieren, zu sagen, ich besitze gar nichts. Und gerade dadurch, dass Gott mich versorgt und dass ich erlebt habe, dass Gott mich beschenkt, gerade deshalb weiß ich, mir gehört gar nichts. In irgendeinem Grundbuch gehören mir ein paar Quadratmeter Land. Mir gehört das doch nicht. Das ist doch nicht meins. Wieso sollte das meins sein? Es ist Gottes, immer gewesen und wird es auch immer sein. Mir gehört kein einziger Ziegelstein. Mir gehört gar nichts. Und es geht auch nicht darum, etwas zu haben. Es geht darum zu erleben, dass Gott versorgt. Und was ich bekomme von ihm, soll immer zurückfließen in sein Reich. Soll immer dafür da sein, dass sein Reich gestärkt ist. Und was Gott vorhat mit einem Haus, das er uns schenkt und mit einer Hochzeit, die er uns schenkt, das wissen wir meistens in dem Moment gar nicht. Wer weiß, was kommt? Wer weiß, was kommt? Ich bin gespannt drauf. Was Jesus schenkt, das wird zum Guten für diese Welt. Was er schenkt, wird zum Guten für diese Welt. Alles, was ich dir heute sagen will, mit diesen Geschichten aus meinem Leben, Ich will dir sagen, mit allem, was ich bin und habe, kann ich dir versichern, die Worte, die Jesus hier spricht, sind wahr. Ganz genau so, wie er sie sagt. Und wir können uns darauf verlassen. Und ich fordere dich heraus, es selber zu testen. Stell das Reich Gottes in den Mittelpunkt deiner Gedanken, in den Mittelpunkt deiner Sorgen, in den Mittelpunkt dessen, worum du dich kreist Tag für Tag. Und wirf deine Sorgen und deine materiellen Bedürfnisse auf Gott. Und du wirst erleben, dass er dich versorgt. Da bin ich mir ganz sicher. Und viele von euch haben es erlebt. Ich kenne auch Geschichten von euch, wo euch genau das geschehen ist. Und wenn du das erlebst, dann wirst du, werden die Menschen um dich herum, wird diese Gemeinde, wird unsere Umgebung und diese Welt profitieren. Und das ist versprochen. Nicht von mir, sondern von Jesus selber. Amen.